Geht schon los.
Es geht schon los, ja.
Wirklich?
Ja.
Tagträume groß mit Alex und Daniel.
Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume groß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell mal wieder sagen werde.
Ungewohnt, ne? Staffel 2.
Staffel 2, wir sind endlich angekommen.
Aber nachdem eigentlich ist nur eine Ausrede dafür, dass wir jetzt ein Jahr nicht da waren.
Es gab nicht mal einen Cliffhanger am Ende. Stell dir vor, Game of Thrones und weißt du, so jemand holt das Messer raus und Jon Schnee steht an der Klippe und dann ist einfach vorbei.
Ja. Und die Fans werden einfach allein gelassen.
Und es kommt auch nichts mehr.
Und es gibt dann nur noch so Fanfiction in so Foren, die sich so ausdenken, wie es wohl weitergegangen ist. Aber kein Mensch weiß einfach, was passiert ist.
Mir ist leider nicht so viele Leute zugehört haben.
Aber sonst genauso.
Ja, schön. Digga, wir sind wieder da. Und es ist viel Zeit vergangen. Es ist so unfassbar viel passiert.
Ja, wirklich.
Ich habe immer die Hoffnung, dass die Leute, die jetzt wieder zuhören, auch die sind, die vorher schon zugehört haben, weil dann haben die so ein bisschen die Gesamtgeschichte mitbekommen. Ja. Für alle anderen machen wir aber heute so eine, das obligatorische neue Season ist raus und wir machen so ein Flashback, so eine, wie nennt man das?
Ja, wir müssen die Charaktere erstmal wieder reinholen sozusagen. Für die, die mit Staffel 2 anfangen, das sind meistens komische Menschen.
Die in Staffel 2 anfangen, für die Serie zu kommen.
Ja, genau. Für die würde ich nochmal empfehlen, dass ihr Staffel 1 nochmal nachholt. Das sind nur 44 Folgen, also kein Problem. In 2 Tagen durchgängig hören, seid ihr da durch. Ich glaube, wir müssen für die, die jetzt neu am Start sind, und das sind, glaube ich, ein paar, wir freuen uns natürlich über jeden, der oder die schon seit Folge 1 dabei ist und den ganzen Bums schon so lange verfolgt. Aber ich glaube, wir müssen uns ganz kurz einmal für die Leute, die uns noch gar nicht gehört haben, einmal kurz vorstellen, wer wir eigentlich sind.
Ja, das ist jetzt weird, sich in einem Podcast, den man schon 45 Folgen aufgenommen hat, sich nochmal vorzustellen.
Aber anderthalb Sätze reicht.
Ich bin Alex, der Typ, der ehemals in der Band Fuck Marvin gespielt hat, 6 Jahre lang mit diesen Jungs auf Tour war, große Festivals gespielt habe, Label-Deal abgeschlossen und diesen ganzen Musikwahnsinn gemacht hat und am Ende tatsächlich dann gesagt habe, okay, ich mache einen Haken dran und ich starte nochmal komplett von vorne. Und da stehe ich jetzt mit neuem Namen, nämlich Yokai.
Genau. Und ich glaube, die Folge heißt auch This is Yokai, diese 45. Folge, weil wir heute ein bisschen auf die Geschichte von Fuck Marvin nochmal eingehen wollen, weil viele das nicht alles mitbekommen haben und die es mitbekommen haben, vielleicht noch ein bisschen Infos haben wollen, was innerhalb des letzten Jahres, in dem wir diesen Podcast nicht aufgezeichnet haben, quasi passiert ist.
Insider-Shit.
Genau. Aber davor, ich bin Daniel. Ich bin in dem einen halben Leben bin ich Sozialpädagoge bei der Lebenshilfe. In dem anderen halben Leben mache ich ganz viel anderen Kram. Kreativen Kram, mache Sportjournalismus, Fußballjournalismus. Die seit der ersten Folge dabei sind, wissen, dass ich einen eigenen Fußballverein gründen möchte. Das war mein großer Traum. Und der wird jetzt langsam auch Realität. Da wollen wir auch in nächster Zeit euch mal so ein bisschen auf Stand holen, was dahinter steckt und wie es jetzt tatsächlich alles funktionieren wird. Das machen wir wahrscheinlich irgendwie nächste Folge oder so, dass wir so ein bisschen dann den Lebenszweig einmal so hervorheben wollen sozusagen. Und wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Kumpel. In Jahr 3 oder so von Fuck Marvin, da war es also schon, oder Jahr 4, weiß ich gar nicht. Also
ich weiß auch nicht mehr.
Vor zwei, drei Jahren ungefähr war das. Und bin da so ins Team gerutscht mit der Aufgabe, ein bisschen Social Media was zu machen sozusagen. Ja,
Fotos und solche Geschichten, Stories gefilmt,
genau,
und sowas.
Weil ich vorher ein bisschen über Fußball, Social Media, also Fußball betreue über Social Media, dachte ich mir, es kann mit Musik ja nicht anders funktionieren. Turns out, doch, funktioniert ganz anders und vielleicht wird das gleich nochmal Thema in der Story hinter Fuck Marvin, behind the scenes sozusagen.
Ja, voll.
Wie meine Rolle da war. Vielleicht finden wir ja da den Punkt, an dem, wenn du gleich mal ein bisschen erzählst, wie es losging, und vielleicht kommen wir dann automatisch irgendwie auf den Punkt, wo ich eigentlich dazugekommen bin. Vielleicht ist das dann so ein bisschen.
Ja, voll. Vielleicht wäre es auch noch interessant, kurz abzustecken, warum wir eigentlich ursprünglich einen Podcast gemacht haben.
Warum haben wir den gemacht?
Wir sind ja beide sehr begeisterte Podcast-Hörer, kann man ja erstmal sagen. Also eine große Bandbreite. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo die ersten Podcasts dann so aufkamen, hatten wir irgendwie so die Idee gehabt, dass es kein geileres Format gibt, um wirklich mal alles zu erzählen, was quasi hinter den Kulissen und auch in den wirren Köpfen von Musikern und denen, die damit zu tun haben, irgendwie, was da vor sich geht. wie auch diese ganze dieser ganze Apparat dahinter funktioniert. Also wir haben ja, hab ja gerade schon erzählt, dass wir irgendwie 2017 hatten wir unseren ersten Label-Deal unterschrieben und 2020 diesen ersten Label-Deal dann auch hinter uns gelassen. Und natürlich kann man über so soziale Medien in diesen 15-Sekunden-Formaten irgendwie eigentlich gar nichts sagen. So. Und weil aber voll viele Gedanken quasi immer da reinfließen und man sich super viel Gedanken um seine Songs macht, um seine Musikvideos, all das, war die Idee halt, dass wir irgendwie ein Format brauchen, wo wir, wenn wir wollen, auch mal eine Stunde quatschen können. Und ja, wo sich die Leute quasi treffen, die sich auch wirklich dafür interessieren. Es sind dann halt vielleicht eine Handvoll, aber ist ja scheißegal. Ist ja einfach mega geil, sich irgendwie mal wirklich hinzusetzen und sich irgendwie eine Stunde unterhalten zu können. Oder eine halbe Stunde, was auch immer.
Hey, generell, das Podcast-Medium hat so sehr mein Leben echt verändert. Und wenn man wirklich sich mal mit einer...
So viel Zeit verbrannt.
Ja, wenn man sich mal mit einer Person... Ich höre, also es gibt ja mit der Spotify-Statistik am Ende des Jahres und ich höre mittlerweile mehr Podcasts, als ich Musik konsumiere. Ja. Das ist echt krass, das ist eigentlich diese Erkenntnis. Aber wenn man sich mal echt mit einer Person beschäftigen will und über die viel hören möchte, dann sucht von deren Podcast, weil es gibt teilweise echt so 5-6 Stunden Gespräche mit einer Person. Es gibt so einen geilen Podcast von, ich glaube, von der Zeit ist der heißt Alles gesagt. Da wird jemand interviewt und da gibt's ein Codewort und erst wenn dieses Wort gesagt wird, ist das Interview vorbei. Das kann krass nach einer halben Stunde sein, aber es ist erfahrungsgemäß eher nach 6 bis 7 Stunden so.
Boah.
Und sich, wenn man jemanden wirklich feiert, eine Person, und mit der 6-7 Stunden Gespräch hört, dann weiß man am Ende echt alles über diese Person. Das finde ich total cool. Keine Angst, wir machen keine 7 Stunden heute.
Ich wollte gerade sagen, ich feiere dich, aber nicht für 7 Stunden.
aber genau, ich finde Podcast ein super Medium, um mal in Ruhe Dinge loswerden zu können, ohne dass man in der Talkshow irgendwie 2 Minuten Slots hat oder so.
Ey, weißt du? Wer weiter zurückhört in den weiteren Folgen, die wir vorher gemacht haben, wir haben auch immer Leute eingeladen, die wir persönlich cool fanden. Also es ist von Producern über Musikmanager und was wir dann später weniger gemacht haben, aber im Kern ging es uns immer darum, Leute zu finden, die irgendwie geilen Scheiß machen und die so ein bisschen das Leben leben, was sie sich immer so erträumt haben. Deswegen auch Tagträume groß. Kleiner Hinweis am Rande, das war auch ein Song von meiner alten Band. Also passt es irgendwie alles zusammen. Und wie es jetzt weitergeht, Alter, ich weiß es nicht so richtig. Ob nochmal Gäste kommen werden, vielleicht. So,
Das halten wir uns einfach offen.
Genau. Ich glaube, also wir haben früher mal versucht, voll viel Sachen zu planen und uns voll viel vorgenommen. Ja, das hat nie funktioniert. Also planen wir jetzt einfach gar nicht mehr und machen einfach
Sachen. Wir wollen auch nichts Falsches mehr versprechen. Wir wollen nicht sagen, wir kommen jetzt jede Woche oder jeden Monat raus. Wir machen das einfach, wie wir Bock drauf haben. Und wir haben Bock. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Und wir versuchen auch das Ding, wenn man mal irgendwie wieder darf, mal wieder unterwegs sein darf, das mal von unterwegs zu machen oder
Festivals.
So. Ja. Genau. Also alles so, wie wir es gerade wollen. Und das soll einfach nur ein zusätzlicher Kanal sein von Yokai, von uns beiden, um über Dinge zu reden sozusagen. Also einfach mal gucken, was passiert.
Und so, und jetzt schulden wir allen Leuten, die quasi neu dabei sind, jetzt die Origin Story so ein bisschen.
Wie bist du zur Musik gekommen?
Ja. Sag mal so. Ja, voll. Ich wurde in Interviews halt schon häufiger genau diese Frage gefragt und ich habe immer natürlich die gleiche standardisierte Antwort darauf. Ich bin circa mit 23 Jahren auf eine Bühne getölpelt.
Was war der erste Auftritt?
Mein erster Auftritt war in Husbeke bei einem Musikcontest, also so richtig auf dem Dorf. Und man weiß, zu Recht kennt man die Stadt nicht oder zu Unrecht würden wahrscheinlich die Husbeker sagen, aber es ist halt wirklich sehr klein und Richtung Ostfriesland raus irgendwie, glaube ich. Hoffentlich erzähle ich keinen Scheiß. Aber da haben wir auf dem Contest teilgenommen. Ich habe vorher ohne Scheiß noch nie Musik gemacht. Also ich habe mal so 3 Akkorde auf der Gitarre gelernt, um irgendwelche Mädchen mit 16 mal zu beeindrucken. Dann das Ding aber Ewigkeit in den Schrank gepackt und eigentlich immer nur Musik gehört, wenn überhaupt. Und ich sage immer gerne, meine erste Platte war Blue von Eiffel 65. Von daher kann man viel über meinen Musikgeschmack und meinen Bezug zur Musik eigentlich schon ableiten. Und bin dann über Zufall, weil mein ehemaliger Schulkumpel Yannick, ehemals Drummer meiner Band, gefragt hat, ob ich Bock hätte, Musik zu machen, weil er mal mitbekommen hat, dass ich so texte. Also ich habe halt einfach immer schon Texte geschrieben und Geschichten, so Short Stories und dann aber auch viel so Hip-Hop-Kram einfach.
Aber alles auf Deutsch, ne?
Immer auf Deutsch, genau. Und dann habe ich irgendwie relativ skeptisch gesagt, okay, let's try. Und ehe ich mich versehen habe, war ich dann irgendwie in einem Proberaum und wusste gar nichts. Und ich bin auch immer noch ziemlich nah dran an Ich weiß gar nichts.
Hast du vor deinem ersten Auftritt schon Gesangsunterricht genommen oder bist gar nicht. Du einfach rauf?
Ich bin einfach rauf und tatsächlich zwei Sachen sind da passiert. Zum einen habe ich auch meine Stimme ziemlich gefickt in dem Zeitraum. Mhm. Oh, jetzt sind wir wieder in der Schmuddelkategorie, weil wir ja, gefickt gesagt haben.
Sind wir eh schon einkategorisiert.
Also zum einen das und zum anderen habe ich auch einfach echt mir schlechte Technik angewöhnt. Also ich hab das manchmal immer noch so, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich gehe auf die Bühne oder ich bin auf die Bühne gegangen, dass ich dann immer noch so in diese alte, in den alten Modus verfalle, der halt erstens scheiße klingt und zweitens irgendwie auch nicht gesund ist. Und ja, ich habe einfach das Beste draus gemacht. So. Aber irgendwie hat es den Leuten trotzdem gefallen. Das war mal cool, so, weil ich glaube, ich immer Bock hatte einfach.
Dazu fällt mir gerade ein, Casper, ist es eigentlich wahr, dass der diese raue Stimme hat, weil er früher Metal...
Weil er in einer Grindcore-Band gesungen
und das hat. Und mit falscher Technik gemacht hat, ne? Ja. Irgendwie auch eine krasse Geschichte. Also ist, glaube ich, auch gar nicht so selten, dass man sich bei...
Ja, es ist witzig. Wir haben in der Zeit angefangen, als Casper und Materia gerade groß geworden sind. So.
Ja, stimmt.
Deswegen so, das war auch... waren ja zu Anfang jetzt auch ein Stück weit so die Vorbilder, zu denen man direkt so aufgeguckt hat. Mhm. Also weil man irgendwie angefangen hat, als die groß waren. Und witzigerweise auch die krassesten Momente, wenn man denen dann mal auf dem Festival begegnet ist oder sowas, ne? Backstage.
Ja, das stimmt. Cool. Ihr habt ja auf einem Festival irgendwann gespielt, ja, ne?
Happiness Festival bei Karlsruhe mit Materia.
Ja, da habt ihr noch ein Bild gemacht, ich erinnere mich.
Da gab's derbe geiles Essen.
Okay, also der erste Gig. Und was passierte dann?
Ja, genau. Also wir haben einfach quasi uns so ziemlich bei jedem Contest beworben, den man irgendwie spielen konnte, weil ich meine, das ist einer der wenigen Wege, wie du als Band, glaube ich, überhaupt in Gange kommen kannst. Mhm. Und warum auch immer, ich kann mir das bis heute nicht erklären, haben wir ziemlich viel von diesem Scheiß gewonnen. Unter anderem diese Local Heroes Geschichte gespielt und einen zweiten Platz gemacht und dann live in Bremen, hier ist ein größerer Contest hier in Bremen, gewonnen tatsächlich für Bremen und dann zum New Music Award gefahren. Da haben wir dann mit Bands wie zum Beispiel Annemai Kantereit zusammengespielt. Also die haben übrigens auch verloren in Berlin, genauso wie wir.
Wirklich?
Das ist crazy, oder?
Ich war ja auch da.
Ja, du warst auch da. Du hast ja was gebrochen oder so.
Ja, ich habe mein Innen- und Außenband gerissen.
Ja, war gut.
Beim Pogen bei eurem Auftritt und bin ab. Einen Tag danach zwei Wochen in Schweden wandern gewesen mit dickem Fuß.
Ja.
Aber die haben auch damit gespielt?
Die haben damit gespielt.
Wirklich?
Ja, voll.
Krass.
Und die haben nicht gewonnen.
Das ist gerade voll der krasse Moment. Ich habe das gar nicht mit. Ich weiß noch, dass Larry gewonnen hat, ne?
Ja, genau. Ja.
Genau.
Die auch da mit Motrip und so den Track gemacht hat und so.
Ja. Aber krass, okay. Krass.
Das so, wir sind in der Zeit, in der gleichen Zeit ungefähr so auch gewachsen oder haben weiter Musik gemacht und haben dann letztendlich. Nach dem Contest sind wir in so ein ziemliches Loch gefallen und weil da ist auch ein Teil der Band dann noch ausgestiegen, weil irgendwie ging es für uns halt nicht so richtig weiter. Dann haben wir aber irgendwie wieder als Gruppe Gas gegeben und haben dann 2017 bei, ich glaube es war 2017, bei Downbeat Warner Music ein Label-Deal bekommen, haben mit den Greatest Kids aka Großstadtgeflüster Tracks geschrieben in so Writing-Sessions. Der Chris Falk hat unsere Tracks produziert und ja, wir haben dann so nach und nach erstmal ein paar Tracks rausgehauen, viel Songwriting gemacht.
Und der Moment, als du das Ding unterschrieben hast, den Labelvertrag hast du, das war ja schon so ein großes Ziel, was dann immer gehabt hat.
Es gab Champagner.
Ne? Und da habt ihr wahrscheinlich, oder hast du wahrscheinlich auch gedacht, so jetzt geht's richtig ab, oder?
Boah, ich war schon immer viel zu realistisch, glaube ich.
Okay.
Mir war immer klar, oder mir war da schon relativ klar, weil ich auch immer viel so gelesen habe über, ich habe immer versucht zu checken, wie so Musik, also wie dieses Business hinter dem Ganzen funktioniert, weil ich immer Schiss hatte, dass man so ausgeliefert ist, wenn man es nicht versteht. Und ich würde das auch jedem Künstler raten, so sich zumindest so mit dem ganzen Kram mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil sonst bist du halt einfach so. Ich habe, glaube ich, immer nur das ganze Ding immer nur mit Leuten gemacht, die cool sind. Und ich habe mega Schein gehabt. Ich habe irgendwie bin nie an Leute geraten, die nicht super krass respektable Menschen sind. Zum Glück, aber ich kenne noch echt andere Stories und die in die genau gegenteilige Richtung gehen.
Okay.
Aber du läufst natürlich immer Gefahr, dass wenn du keinen Plan hast, dass du abgezogen wirst. Also die Gefahr ist halt da. Ich habe nie Angst gehabt mit den Leuten, mit denen ich das gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es wissen, um es zu erkennen, wenn ich sehe. Und von daher wusste ich aber auch schon, dass ein Label-Deal einfach nicht die Lösung ist für jetzt irgendwie erfolgreich werden mit Musik, sondern selber Sachen an den Start bringen und weiterbringen. Nichtsdestotrotz entstehen natürlich dann schnell mal solche Erwartungen. Und ich glaube eher, dass die saugefährlich sind. Weil ich glaube, 10% aller Bands oder so werden überhaupt nur gesigned und davon werden 2% oder so dann letztendlich erfolgreich. Ja. Also, und ja, genau. Also ich war, glaube ich, da immer schon so ein bisschen auf dem Boden, zum Glück, so. Aber natürlich hatte ich auch so Erwartungen und dachte so, ey, über 2 Jahre, so, das wird man doch schon schaffen.
Next
jetzt.
Step und so. Ja, ja. Mhm. Okay.
Und das hat letztendlich aber auch nicht funktioniert. Und
ich war dann in dem Jahr, war das 2017 dann? Genau, da war ich ein halbes Jahr nicht da. Da war ich auf Reisen.
Ich glaube, du warst kurz davor auf Reisen, oder nicht? Du warst das Jahr davor auf Reisen und als wir den Vertrag unterschrieben haben, warst du schon wieder da. Glaube ich.
Ich war auf jeden Fall 2017 auf Reisen. Ah, okay.
Dann haben wir vielleicht 18 gesigned.
Ist auch wurscht. Auf jeden Fall kam ich dann ja wieder und habe dann eigentlich erst richtig angefangen, das zu begleiten. Glaube ich. Genau, in dem Jahr habt ihr, glaube ich, auch auf dem Deichbrand gespielt.
Ich glaube 2017, ja.
Genau. Ja. Da war ich nämlich nicht da. Da habe ich das verpasst. Das war sehr schade. Da wäre ich sehr gerne mitgekommen.
Ja, voll, glaube ich. Das war auch mega.
Da wollten wir eh noch mal. Irgendwann wolltest du noch mal verraten, wie das geklappt hat, wie man da raufgekommen
ist. Habe ich nie verraten.
Du hast immer gesagt, du verrätst es irgendwann mal, aber du hast es nie erzählt.
Dann mache ich es in der nächsten Folge.
Okay, nächste Folge wird...
Fun Fact, das war, bevor wir einen Vertrag unterschrieben hatten. Das heißt, wir haben auf dem Deichbrand gespielt und das kam nicht über eine Label-Connection, sondern tatsächlich über einen Mega-Zufall.
Ja, und was der Zufall war, erfahrt ihr nächste Folge.
Wir haben es 100% vergessen.
Ja, auf jeden Fall.
Also keine Versprechung, wahrscheinlich vergessen wir es, aber es ist scheißegal.
Stimmt, wir wollten ja nichts mehr versprechen. Direkt wieder alles gebrochen. Okay, und wie ging das Jahr weiter? Wie ging die Jahre weiter? Also es gab ja ein paar Singles, die ihr dann produziert habt, auch mit Hilfe des Labels sozusagen, mit finanzieller Hilfe,
ja.
Videos produziert, die Produktion im Studio gemacht und so weiter.
Ja.
Spotify Releases gehabt sozusagen. Und wie ist das dann, was kam dann?
Ich glaube, dass wir als Band schon, als wir die letzten Tracks im Kasten hatten, irgendwie voll ausgebrannt waren. Also ich meine, wir haben halt so 5 Jahre vorher haben wir halt heftig durchgeballert so und halt auch wirklich immer versucht weiterzukommen und halt nie aufgegeben und so. Das war immer so unser Credo. Und wir haben ja auch nie uns irgendwie krass was ausgezahlt oder so. Das heißt, wir haben echt, du musst dir das vorstellen, du arbeitest halt 5 Jahre durch, ohne so richtig Pause zu machen. Und klar hängst du mal rum, aber dein Kopf dreht sich ja permanent um diese Sache so. Und wir sind dann halt einfach irgendwie nicht so richtig von der Stelle gekommen und keiner wusste so wirklich, warum. Also kann ich gleich nochmal was zu sagen, weil ich glaube mittlerweile, dass ich weiß, warum. Aber ja, wir haben halt 5 Jahre durchgeballert und waren halt dann auch echt ausgebrannt. Als wir den Vertrag unterschrieben hatten, waren wir eigentlich voll durch, so. Und das war eigentlich so der schlechteste Zeitpunkt. Und eigentlich hätte man sagen müssen, okay, pass auf, jetzt geben wir mal richtig Gas und so. Und irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich glaube, ja, und vielleicht war der Grund so, dass sich unsere Ziele halt einfach verändert haben, so in der Zeit. Und dass wir uns halt auch voll verändert haben, so in der Zeit. Und dass dieses anfängliche, blauäugige, wir rennen jetzt einfach mal los. Das war halt nicht mehr da, so, ne? Und es musste immer so viel besprochen werden, mit allen abgeklärt werden, Musikvideo-Ideen durch die 100.000. Revision musstest Band intern klären, alle mussten glücklich sein, du musstest mit Management klären, alle mussten glücklich sein und du musstest mit dem Label klären und auch die sollten dann am Ende irgendwie glücklich sein und am Ende, du verzweifelst einfach und das war halt so der, weil du kannst es gar nicht allen recht machen, was aber immer bedeutet, dass irgendwie auch 1-2 Personen immer nur halbherzig mit drin sind, so. Und das war halt so ein Zustand, den ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr aushalten konnte. Dass ich immer das Gefühl habe, egal was ich mache, egal was ich entscheide, irgendwie jemand ist unglücklich damit, irgendjemand fühlt sich nicht gewertschätzt, berücksichtigt, was auch immer. Und das führt dann letztendlich dazu, dass auch die Energie irgendwie droppt, so. Und das kannst du dir in dieser Sache halt voll nicht leisten, ne? Dass du irgendwie so, dass du dich nicht gepusht fühlst, so, weil du brauchst das Feuer, um irgendwie weiterzumachen. Du brauchst positives Feedback und boah. Wir sind da echt in so eine Negativspirale gekommen einfach.
Und dann war irgendwann der Punkt quasi gekommen, dass du sagst, irgendwie, du möchtest das in dieser Form nicht mehr weitermachen.
Ja, ich hatte das immer schon wieder. Ich hatte das ja die ganze Zeit und ich glaube, jeder, der Musik macht, kennt es voll, dass du immer, du hast ja auch immer Schiss so, dass dir die Zeit davonläuft, dass du, was übrigens voll der Bullshit ist so, das muss ich auch erst lernen, Und dass du,
was für eine Angst ist das genau, dass man zu alt wird, das ganze Ding durchzuziehen?
Naja, ich würde gar nicht sagen, alt heutzutage nicht mehr. Ich meine, wir sind ja aus diesen, zum Glück aus diesen Zeiten, wo du nur mit bis 25 oder so irgendwie Popstar sein konntest, sind wir ja zum Glück raus. Das ist ja mittlerweile, ist die Musikszene ja so vielfältig. Also du hast irgendwie auch voll viele ältere Dudes und voll viele ältere Ladies so, die super krass sind so und am Start und ich glaube, das ist gar nicht mehr das Thema so, sondern du siehst halt, wie um dich rum, und das ist ja normal so, alle sich so das Leben aufbauen. Und du bist halt immer der Typ, der nebenher läuft, so ein bisschen der Weirdo, weil du immer noch weil du jedes Wochenende auf ein Festival fährst, und klar, ist es für alle irgendwie cool, dass du das machst, aber so ein bisschen suspekt bist du trotzdem allem, weil du hast immer weniger Geld als alle, du bist dann der Typ, der kein Auto hat, und Gott sei Dank, Mann, ist mir das halt derbe egal, aber trotzdem fragt man sich dann ja schon irgendwann, also irgendwann kommt der Punkt so, ey, wohin führt das? Gerade zu Anfang denkt man, glaube ich, viel darüber nach, so, wohin führt das eigentlich so, und was bin ich dann eigentlich am Ende, also wo strebe ich eigentlich hin, und was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwie 80 bin und immer noch kein Geld verdient habe, so, dann, ich glaube, solche Sachen kommen halt auf, wenn du dann irgendwann so auf die 30 zugehst oder so, kommen dann diese Fragen auf, so, ja, Altersvorsorge, ja, fuck, da habe ich mich noch nie drum gekümmert. Und es ist halt aber auch ein komplett wackes Thema. Also,
auf jeden Fall.
Also, so ein Quatsch. Und ich habe voll lang gebraucht, bis ich dann irgendwann mal da war, dass ich gesagt habe, so, Alter, was feiere ich eigentlich wirklich daran? Und das ist einfach das Musikmachen. Und das kann ich aber die ganze Zeit machen. Dafür brauche ich nicht, weißt du, da brauche ich kein Haus, und da brauche ich auch keinen Mercedes für, damit ich Musik machen kann. Das ist ja das, was mich glücklich macht. Also sollte ich mich einfach nur mal auf den Prozess freuen, dass ich einfach Mucke machen kann. So. Und ich glaube, wenn da als Mucker nicht hinkommst, dann wirst du auch nie glücklich damit. Und das geht ja egal wie groß du bist, auch ein Max Giesinger hat Schiss, dass er irgendwann nicht mehr stattfindet, glaube ich.
Mhm.
So. Und jeder, egal wie groß du bist, hat Schiss. Oder hat Schiss, dass er ausbrennt, weil er nicht mehr kann, oder dass er auf die Bühne, oder jemand, der 40 ist, geht immer noch auf die Bühne mit seinem Hit, den er geschrieben hat, und fühlt es nicht mehr und fühlt sich einfach nur noch wie so ein Hampelmann, der auf die Bühne geht. Weißt du, egal, es ist scheißegal. Alle sind irgendwie glücklich oder unglücklich, und am Ende entscheidet nicht dein Erfolg darüber, ob du glücklich bist oder nicht. Bullshit.
Hat das eigentlich auch, das kommt mir jetzt gerade in den Kopf spontan, die Frage, was damit zu tun gehabt, dass du dich mit einigen Texten, die du performt hast, nicht mehr zu 100% identifizieren konntest, weil du bist ja, also wenn es die Band 5-6 Jahre gab, da sind ja auch viele so, sag mal, studentische Themen mit drin, weißt du, mit der ganzen Nacht durchfeiern und irgendwie so, einfach so Dinge, Probleme, die man als Student oder als junger Mensch hat, aber die man nur so eine bestimmte Phase im Leben hat, weißt du? Hat das auch eigentlich eine Rolle gespielt, weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man, keine Ahnung, jetzt ein Sido zum Beispiel, hat sich ja auch irgendwie krass thematisch entwickelt, der ist zwar extrem poppig geworden und so, aber der hat in seiner Aufmuckerzeit hat er halt irgendwie Schimpfwort an Schimpfwort gereiht sozusagen, und jetzt macht er Pop-Songs über das Vatersein und über irgendwie über solche Themen halt eher, weißt du?
Ja.
Hat das irgendwie auch eine Rolle gespielt oder
nee, voll nicht. Also voll nicht, weil das wie mit Tattoos so. Ich mach mir nur Tattoos, die für mich in der jeweiligen Phase eine wichtige Bedeutung haben, die mich an irgendwas erinnern oder die mich auf irgendwas hinweisen sollen. Ich will mir zum Beispiel immer noch Be Quiet and Listen irgendwo hin tätowieren lassen, weil das tatsächlich ein Skill ist, den ich manchmal vergesse, dass der wichtig ist so. Und genauso ist mit den Songs auch, weißt du, du bist in dieser Zeit und du fühlst gerade das Thema und du fühlst gerade den Text und alles, was dazugehört. Und wenn du es dann mit, keine Ahnung, in 10 Jahren finde ich halt Party machen dann nicht mehr geil, dann gucke ich aber trotzdem, wenn ich den Song höre oder singe, auf die Zeit zurück und fühle mich auch so ein bisschen in den Moment zurückversetzt.
Ja.
Was mich halt, glaube ich, nicht mehr... Guck mal, ich bin mit 23 zur Mucke gekommen und ich bin in diese Band gegangen und ich habe über so Themen wie Sound nie nachgedacht. Das war nie mein Ding. Ich habe mir war immer wichtig, was wird gesagt so. Und ich habe mich mit der Musik nur beschäftigt in Form von, ja, finde ich cool oder finde ich nicht so cool. Das war immer mein Bezug zur Musik. Entweder ich fand das halt geil, dann habe ich einen Text dazu geschrieben. Ich war ja auch so ein bisschen da ja auch in so einer beschissenen Machtposition, ne? Weil wenn jemand mit einem geilen Instrumental um die Ecke kam und ich sag, ich fühle es nicht, fällt kein Text dazu ein, dann hat dieser Song nicht stattgefunden. also voll die Arschlochposition eigentlich.
Mhm.
Aber ich, keine Ahnung, ich hab dann irgendwann angefangen, auch, ich will mal so sagen, Musiker zu werden, ne? Also ich habe angefangen, Unterricht zu nehmen, Musiktheorie, Gesangsunterricht, Gitarrenunterricht, Piano, diesen ganzen Shit so angefangen zu lernen. Und irgendwann fängst du halt an und irgendwann ist dir plötzlich Musik auf einmal so wichtig. Und da bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, ich sage, ich habe alles abgefeiert, was wir machen. Ich feier das auch immer noch krass so. Aber das war nicht das, was ich machen, irgendwie nicht das, was ich machen wollte. Und vorher war mir aber nie klar, dass ich was Eigenes machen will. So. Und das hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass ich einen anderen Style auch irgendwie, dass ich anders klinge eigentlich. Und das war mir nie bewusst. So. Und das habe ich halt krass realisiert. Und natürlich hat jetzt dieses, dass man irgendwie intern, dass die intern die Sachen auch nicht mehr so geil funktionieren. Hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man irgendwann sagt, so, ich muss jetzt einfach was Eigenes machen, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das nie machen. Das werde ich ewig bereuen.
Okay. Und dann kamen diese ganzen Gedanken, Dinge zusammen, die du gerade so ein bisschen aufgezählt hast und dann bist du irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass du sagen musst, dass du aus diesem ganzen Konstrukt aussteigen willst sozusagen. Ja. Und dann gab es ein klärendes Gespräch mit den Parteien.
Ja, wir haben gefrühstückt.
Was wahrscheinlich nicht angenehm war. So.
Piano im Viertel gefrühstückt.
Also nicht angenehm im Sinne von, hat das Überwindung gekostet, das quasi anzusprechen?
Klar, das ist wie scheiden, ne? Also es ist, glaube ich, echt wie okay, das ist jetzt eine weirder Vergleich, aber guck mal, du hast 6 Jahre miteinander verbracht, du hast dich in eine emotionale Abhängigkeit verknüpft. Ich gucke gerade mal auf den Akku, ob der noch alles. Ja. Du hast dich emotional gebunden, du hast dich wirtschaftlich gebunden. So sind ja schon mal 2 maßgebliche Ehefaktoren erfüllt. Weil du zusammenhalten, du gründest ja eine GbR und dann bist du auch rechtlich gebunden tatsächlich. Ja. So, du kannst auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt raus. Eigentlich hast du tatsächlich auch, wir haben vertraglich zum Beispiel eine Frist von 1 Jahr drinstehen, bevor du überhaupt sagen kannst, tschüss, ne?
Mhm.
Und wir haben sogar, wie ich finde, sowas wie so eine elterliche Verantwortung. Also wir haben halt einfach Leute, die an dieser Musik hängen. Muss man ja sagen, weil es sind ja immer noch voll viele derbe traurig so, die an der Musik hängen, die an den Live-Gigs hängen, die, also sagen wir mal, Live-Gig ist ja Familientreffen so und für die das halt einfach so ein Homecoming ist so und es gibt, dadurch, dass ich gesagt habe, so ich bin raus, habe ich quasi den Leuten das Zuhause an der Stelle weggenommen so. Von daher fühlst, also klar habe ich Schiss oder hatte ich mega Schiss, das zu machen, aber ich bin halt selber ein Scheidungskind. Vor allen Dingen Scheidungskind in einer nicht so gut geendeten Scheidung und ich weiß, wie es ist, wenn man nicht ehrlich ist und ich weiß, wie es ist, wenn was kaputt ist und die Eltern in dem Fall, das will jetzt nicht mich als Elternteil hier stilisieren für irgendwelche Leute da, aber ich glaube, alle verstehen die Metapher gerade.
Ja.
Wenn du quasi als Elternteil versuchst, so zu tun, als wäre alles cool. Und ich glaube, das haben wir auch krass lange gemacht. Und in Zeiten von Social Media, wo eigentlich alles irgendwie, wo du auch viel mehr zeigst als nur deine Musik, so, kannst du das nicht verstecken, Mann. Das ist immer komisch, wenn du ein Release machst, Alter, und du sitzt alleine da.
Ja.
Weißt du, wenn du bringst einen neuen Track als Band raus und dann sitzt du alleine da, so, Alter, dann brauchst, also keine Ahnung, da reicht ein Amöbenhirn, um zu verstehen, dass das irgendwie nicht richtig ist, so, und, ja, Digga, das war die Situation so. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so ist, also für mich geht's nicht mehr, weil zu viel im Argen war so.
Ja.
Obwohl wir menschlich, das muss man immer dazu sagen, alle immer derbe cool waren und auch sind so. Also wir wissen, wenn du 6 Jahre irgendwie durch die Scheiße gehst und es war wirklich anstrengend streckenweise, dann weißt du auch, die anderen Leute, die Teil davon waren, krass zu schätzen. Und das, ich lasse nichts auf die Jungs kommen und das war immer. Trotz aller Zankereien mega.
Letztendlich die größte Herausforderung, da cool rauszukommen, dass alle das Verständnis zeigen und irgendwie zusammen das sozusagen auflösen. Ne?
Ja.
Aber die letzte Single war ja Land nach unserer Zeit.
Und ja, stimmt. Für mich ist immer High wie Kometen, weil die letzte Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, der Videodreh war. Und witzigerweise, und deswegen ist auch so abrupt geendet, die letzte Podcast-Folge war ziemlich genau der Tag, also relativ genau der Tag, wo ich gesagt habe, ich quitte sozusagen.
Okay.
Das ist echt lang her.
Und daran, das betont es nochmal, was du eben gesagt hast, dass es danach noch eine Zeit lang gab, wo man das quasi nicht öffentlich gemacht hat, wo das aber irgendwie schon klar war. Und dann gab es dann auch diesen Release, nach unserer Zeit, der geplant war und komischerweise halt voll wie die Faust aufs Auge passt zu der Situation. Also es ist voll das Abschiedslied. Eigentlich ist es ja, glaube ich, ein Abschiedslied von deiner WG oder so, ne? Weil das thematisch.
War es ursprünglich, genau. So von der Studiezeit und meiner WG und so, ja.
Aber das ist halt so thematisch so irgendwie Kumpels, die sich irgendwie aus einer bestimmten Lebensphase verabschieden und dann ihre eigenen Wege gehen und so. Und es hat einfach erschreckend gut gepasst zu der ganzen Situation von Fuck Marvin und letztendlich auch das Video, was ja so ein Best-of Clips der vergangenen 6 Jahre war. Also irgendwie ein cooler Abschluss, obwohl er gar nicht so geplant war. Fand ich irgendwie auch bezeichnend, dass das zufälligerweise so passiert ist.
Ja, voll. Ja, ich, keine Ahnung, ich denke halt, wir hatten zu der Zeit, und das muss man fairerweise auch sagen, klar wusste ich schon länger, dass ich irgendwie gehen will. Das war natürlich dann nicht der Tag, dass die Jungs das wussten, sondern ich musste auch für mich erstmal klar werden, ob ich das jetzt wirklich machen will. Und dann hat man ja wieder Monate, wo man irgendwie nicht in die Gänge kommt und sich nicht traut und bla.
Dann ist man wieder kurz auch motiviert, weil wieder ein Release ansteht und denkt sich, ja, Aldi ist doch cool.
Genau. Und dann war es aber irgendwie endgültig. Und wir haben natürlich dann auch, als wir entschieden haben, dass wir den Song jetzt so als letztes Single machen, war es aber auch schon, da wussten wir das auch schon. Und wir haben es halt nicht gesagt, weil wir natürlich auch Verpflichtungen anderen Leuten gegenüber hatten. Also sprich Label zum Beispiel. Ja. Und da mit denen hatten wir einfach einen Vertrag und so. Wenn ich eins immer voll wichtig fand, ist, wenn ich denen Versprechen gebe, muss ich das halten. So. Mhm. Und wenn ich das breche, dann musst du mir ins Gesicht hauen. So. Weil, klar, so kleine Sachen. Aber ich meine, du unterschreibst, du nimmst ja irgendwie Geld von Leuten. So. Und ich habe nach wie vor, und ich weiß, dass ich es nicht haben brauche, so, weil diesen Labels geht's ja ganz gut so. Aber ich habe halt trotzdem immer noch ein schlechtes Gewissen manchmal. Ich also denke so, fuck, ich habe euch versprochen, dass ich mein Bestes gebe. Habe ich mein Bestes gegeben? Und die Antwort darauf ist aber fairerweise, ja, habe ich. So.
Du hast zumindest auch das Beste gegeben, das so zu kommunizieren, dass es für alle fair ist. Also dass es für alles ein cooles Ende hat sozusagen.
Ja, voll. Und ich denke, ja, das war tatsächlich auch die allergrößte Angst, so, ne?
Solange man das schafft.
Dass ich das verkacke, so. Weil ich muss dazu sagen, so, man hat ja schon einige Beziehung auch durch in seinem Leben, so gerade als Musiker. Da ist man ja eher so ein bisschen sprunghaft manchmal. Und ich habe, glaube ich, das noch nie geschafft, eine Beziehung so richtig. Ich glaube, es ist auch gar nicht so richtig möglich, so eine Beziehung sauber zu beenden, so. Mhm. Und ich glaube, dass aber meine Wahrnehmung, so, ne? Dieses von Fuck Marvin mich zu trennen, war das erste Mal, dass ich so zu 200% so im cool mit mir war und im rein mit mir war, weil ich echt versucht habe, so mit jedem so fair wie irgendwie möglich umzugehen. Und da hingen ja jetzt nicht nur 3 Leute Band dran, sondern halt wirklich voll viel Leute, die auch so Zeit und Energie, ich meine, nimm dich als Beispiel so, du hast auch voll viel Zeit und Energie investiert, ohne einen Cent zu sehen, auch in der Hoffnung halt irgendwie viel rumzukommen und viel zu sehen und zu erleben, fette Festivals, Backstage zu sehen. Das ist ja die Motivation, so warum man mit einer Band rumfährt, weil Geld ist es halt offensichtlich nicht.
Ja, aber auch da weißt du ja, über Abhänge im Proberaum bin ich zu meinem Job im Fumps-Magazin gekommen.
Zum Beispiel, ja, das ist super geil.
Von daher, sowas habe ich immer auch immer im Hinterkopf für immer. Also wenn dadurch Konstellationen zustande kommen, das hat sich ja dadurch ja schon gelohnt.
Ja,
und im übertragenen Sinne habe ich dadurch auch Geld verdient.
Und Karma.
Und Karma, genau.
Richtig viel Karma.
Von daher, alles cool. Aber ich kann mir das voll vorstellen, dass man halt, wenn man halt dieses durchgeht, diese was hat das für Konsequenzen, sowas aufzugeben. Und das fängt bei einem selbst an, geht bei den Bandmitgliedern über, dann Crew, dann Label und alle, die damit zusammenhängen, bis hin halt zu der Familie, also zu den engsten Fans, die sich ja über die Jahre echt aufgebaut haben. Da gab es ja wirklich einen Kern, die auch echt weit gefahren sind und erst immer erste Reihe waren und lange vor dem Konzert erst schon da standen und so.
Ihre Partner kennengelernt haben.
Genau.
Also, ich weiß gar nicht, ob schon ein Marvin-Kind irgendwo da draußen.
Ich hoffe.
Ich hoffe auch. Wenn dann irgendwann.
Ist wahrscheinlich schon eingeschult. Und dann kam ja quasi, da müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eben drüber sprechen, quasi der Tag, an dem es die Familie quasi erfahren hat, das ist der Tag des letzten Konzerts, finde ich,
das klingt so krass.
Finde ich im Nachhinein auch übrigens noch mal krasser, dass es ja mit der letzte Monat war, wo so richtig Konzerte stattfinden konnten. Ne? Also es war, glaube ich, krass. Im Januar und ich glaube so, ja gut, März, bis März lief es, glaube ich, alles noch ungefähr. Ja. Aber kurz danach kam halt dieser ganze Corona-Mist.
Ey, vor allen Dingen, wir hatten ja noch überlegt, so kurz, wir machen jetzt sonst noch so ein Jahr oder so und dann lassen wir das so auslaufen. Das fand ich aber so wack einfach. Ja. Und es wäre ja auch nicht ausgelaufen. Wir hätten dann mitten in dieser Corona-Zeit gesagt, übrigens, Goodbye, so, ne? Ja. Das wäre mega weird gewesen.
Total. Also da auch nochmal zu rückblickend, unser seit der letzten Folge dieses Podcasts hat sich die Welt einfach verändert. Also,
das ist richtig krass, Mann.
Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Es schon gar nicht in der Kunst- und Musikbranche. Creepy
as fuck alles.
Aber zurück zu den Januar-Gigs. War der letzte Gigs, war das standesgemäße Heimspiel im Tower. Das große, es wurde vorher nicht angekündigt, dass das letzte Konzert ist. Das hast du während des Konzerts quasi gemacht.
Ja. Und ich finde, das ist wie mit, um mal jetzt mal wieder die Beziehungsanalogie zu bemühen, wie mit, wenn du eine Beziehung beendest, dann machst du es verdammt nochmal persönlich und nicht bei WhatsApp. So.
Ja.
Und ich finde das halt, ich finde halt Instagram cool und es bockt ja auch irgendwie, weil man mit derbe vielen Leuten in Kontakt kommt und in Kontakt bleiben kann. Aber das so, ey, das ist ja nicht nur für uns sind das 6 Jahre, sondern für manche sind,
voll.
Die sind halt seit jedes Jahr dabei und jedes Jahr und kaufen sich T-Shirts, tätowieren sich Songtexte und sowas.
Stimmt.
Also was, da fühle ich mich dann auch richtig scheiße, wenn du dir meinen Songtext tätowierst und ich dann sage, ach übrigens, ich habe keinen Bock mehr, ciao. So.
Ja, so hast du es ja nicht gesagt.
Nein, aber weißt du, wie ich
sinngemäß.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Und deswegen musste das persönlich sein, weil ich finde, du kannst auch nicht kommunizieren. Ich hätte dann auf Instagram irgendwie so ein Bild gepostet, so mit so, was hätten wir da gemacht? Uns in den Arm genommen und ein Foto gemacht. Und
das kann nur.
Und dann so, ey, kannst du noch mal einen Hochkant machen oder sowas? Und ich denke mir so, ich reiße gerade mein Herz raus und dann will ich nicht auf ein Foto. Dann will ich nicht auf ein Foto machen.
Genau, du hast es beim Konzert in der Mitte des Konzerts quasi gemacht. Ihr könnt auf YouTube das Ding, hat nämlich jemand mitgefilmt. Es gibt
eine Abschlussrede, ja.
Könnt ihr mal googeln, Fuck Marvin.
Vielleicht schneide ich die vor.
Abschlussrede. Mal gucken.
Ja,
am Podcast.
Wenn doch nicht.
Wenn es nicht zu aufwendig ist.
Ey, wir bedanken uns bei jedem, der hier diese Reise irgendwie mitgemacht hat. Und ohne Scheiß, das ist auch nicht das Ende. So, es geht weiter. Wir werden immer Musik machen. Gerade das letzte Jahr war so heftig für uns. Man kriegt es immer nicht mit und man sieht immer nur diese Bling-Bling-Scheiß-Social-Media-Welt. Und ihr seht es bei uns, wenn irgendwas irgendwie mal nicht so funktioniert, wie es soll. Und man sich zwischenmenschlich vielleicht auch mal kurz in die Haare kriegt. Dann wird es irgendwie ruhiger und es ist bei uns auch ruhiger geworden. Und ich finde immer, man übersendet auf diesen Social Media Kanälen sowieso permanent alles. Und das ist nichts, was man auf Facebook bespricht oder wie auch immer. Auch ey, euch alle, aber ganz besonders euch alle hier vorne als sowas wie eine Family. Und ihr habt uns so krass unterstützt. Unfassbar viel wert. Und danke, 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 danke von Herzen. Und ich trinke auf jeden Fall für euch.
Man sieht zumindest, ein sehr emotionaler Moment war, dass noch irgendwie alle Crew-Leute nochmal auf die Bühne sollten und du es dann quasi da verkündet hast. War schon
krass. Es war tatsächlich eins der besten Konzerte.
Und es war
überhaupt.
Das große Thema, das große Ziel war ja, den Tower einmal voll zu kriegen.
Ja, und das hat geklappt.
Hat den Abend geklappt, ohne dass man vorher gesagt hat, das ist das letzte Konzert.
Dann wäre es ja erst recht vorher gewesen, glaube ich. Ich habe so eine Liste, meine Bucketlist. So.
Ja.
Und da gibt es so die erste Hälfte mit Punkten, die ich erledigen wollte. Und ich habe tatsächlich mal geguckt und die erste Hälfte ist mit Fuck Marvin komplett erledigt.
Sehr gut.
Es gibt auch noch eine zweite Hälfte. Und das ist die größenwahnsinnige Hälfte.
Das ist eine ganz, ganz geile Überleitung, weil...
Ich habe es mal, glaube ich, im Podcast auch erzählt, ne, dass ich halt draufgeschrieben habe, also ich ziemlich zu Anfang, das muss ein Jahr nach Bandgründung oder so gewesen sein, 2014 oder 2014,5, 15, so in dem Dreh, habe ich halt so eine Bucketlist geschrieben, weil ich irgendwann mal in irgendeinem Buch gelesen habe, du musst dir Ziele setzen, damit du irgendwo ankommst. Ja, diesen Bullshit so, ne?
Ja.
Aber auf jeden Fall habe ich mir Feinziele gesetzt und dann auch noch nach dem getreu dem Motto Think Big habe ich die natürlich immer wahnsinniger gestaffelt. Mhm. Und ich habe halt drauf geschrieben, welches Festival kenne ich, und ich kannte zu der Zeit einfach auch kaum Festivals so. Welches Festival kenne ich, was ich irgendwie cool finde, wo gerade coole Leute spielen, wo ich immer mal drauf spielen würde, und habe dann halt Deichbrand drauf geschrieben. Und ungelogen, halt Jahre später habe ich ja wirklich auf Deichbrand gespielt. Ich habe halt mir ehrlich gesagt vorgestellt, dass ich so Mainstage zur Primetime spiele und es war dann nur in Anführungsstrichen Red Bull Tourbus. Aber
du hast auf dem Deichbrand
gespielt. Aber ich habe auf dem Deichbrand gespielt. Man muss da präziser formulieren.
Ihr wart auf dem Festivalplakat.
Zwar klein.
In ganz klein, aber wir waren da.
Ihr wart drauf.
Voll geil. Genau.
Okay. Und es gibt jetzt eine.
Ich habe alles. Da habe ich tatsächlich alles abgehakt.
Jetzt gibt's eine wahnsinnige Liste noch.
Ja.
Und die soll jetzt mit dem neuen Projekt...
Da steht ziemlich abgefahrener Scheiß drauf.
Okay, aber du zeigst es niemandem?
Also
nee.
Okay, aber du sagst, du könntest in dem Podcast das sagen, wenn eine Sache abgehakt ist.
Also ja, das mache ich.
Wenn was passiert ist,
es dauert, glaube ich, noch.
Ja, ist okay. Wir sind ja noch eine Weile hier.
Eins involviert ferne Kontinente.
absolut okay. Also ich bin gespannt.
Ja, ich will sag mal Bescheid. Gegebenenfalls müsste ich noch ein paar Songtexte in Mandarin übersetzen.
Okay, ja, aber das Projekt, mit dem alles irgendwie vielleicht funktionieren soll, heißt Yo-Kai. Warum heißt es Yo-Kai?
Also erstmal,
was ist Yo-Kai?
Erstmal ist es ja scheißegal. Also erstmal war, was ist so, es soll nicht funktionieren, sondern es funktioniert ja schon so. Ich ich habe die letzten 6 Jahre mit dem Texten zugebracht und ich glaube, dass ich mittlerweile echt ganz geile Texte schreibe. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Musikpart. So, und ich habe zum Glück voll viele nice Leute, die mich dabei unterstützen. Sei es jetzt Felix, der auf Anfrage alles am Piano einzockt, was ich gerne eingezockt hätte. Oder sei es jetzt irgendwelche Produzenten, die ich kenne von früher, mit denen ich immer noch Sachen zusammen mache, oder die ich auch noch kennenlerne gerade so. Das ist super spannend, irgendwie mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Und
wenn ich funktionieren sage, meine ich damit ja auch, dass eines deiner großen Ziele ist, was eventuell nicht auf der Bucketlist steht, aber was ja de facto so ist und wo sich viele Künstler immer so drumherum wuseln, es auszusprechen, von der Musik leben zu können. Also ja, hauptberuflich Musiker sein zu dürfen.
Ja.
Du hast ja noch einen anderen Job sozusagen, den du machst und dessen Geld du halt jetzt sehr viel investierst in Produktion von Songs, weil man halt kein Label mehr hat, weil man alles selber produzieren muss.
Und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist Corona-Time und ich sitze nicht auf der Straße. Ist gerade echt praktisch. Voll.
Ja, genau. Also ja. Haben wir auch schon oft philosophiert, wenn du jetzt wirklich im Februar kurz vorher gesagt hättest, ich setze alles auf eine Karte.
Fuck you.
Ich kündige und ich mache jetzt nur Musiker und danach sagen, also es gab ja eh noch keine Bookings, weil du ja noch kein fertiger Act warst, zu sagen. Aber es ist eine absolute Katastrophe, gerade für freiberufliche Musiker irgendwie gerade zurechtzukommen, weil sie ja genau durch dieses Raster fallen, weil sie zwar auch irgendwie Corona-Hilfe beantragen können, aber dann irgendwie nur einmalig und nicht ausreichend, um alles zu decken und so weiter. Deswegen ist es ja, also wir hoffen ja mal, dass es nächstes Jahr alles besser wird. So ist ja zumindest der Plan sozusagen von dieser ganzen Industrie, sich dann wieder zu erholen. Aber selbst dann weiß niemand, welche Clubs es schaffen, welche Festivals es schaffen, dann wieder stattfinden zu können und so.
Voll.
Auch wenn aus der Krise immer neue Dinge wachsen und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, das Ziel Nummer eins, oder vielleicht nicht Nummer eins, aber ein großes Ziel ist es ja, davon leben zu können. Also seine Rechnung davon bezahlen zu können. Und das ist ja... wir haben schon mal eine Folge gehabt, hört sie gerne nochmal nach, über dieses große Thema Kunst und Kommerz und darf man seine Kunst verkaufen und so weiter und ist man dann überhaupt noch Künstler, was ja einige sagen, dass es nicht mehr der Fall ist, wo man damit Geld verdient, was ja eigentlich voll der Quatsch ist, dass man aus diesem ganzen wirren Gedanken sozusagen, die auf einen einprasseln, da irgendwie so einen Weg findet für sich selber, dass man halt kein schlechtes Gewissen mehr hat, für seine Kunst Geld zu verlangen, welcher Form auch immer, so. Und das ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen wahrscheinlich im Kopf von dir, dass man, wie kriegt man da einen coolen Weg hin, das damit Geld zu verdienen einfach?
Boah, ich glaube, ich würde das anders sagen. Ich glaube, das Ziel ist sozusagen einfach nur Leute zu erreichen damit, mit dem, was man macht. Also irgendwie, ich finde es immer so mega, wenn du, ich habe jetzt gerade so total irre, aber so einen Song gemacht und einfach nur auf der Gitarre auf dem Balkon gepflanzt und auf Record gedrückt und das Ding hochgeladen und das hat echt mega viele Leute erreicht. Das haben mega viele Leute geschrieben, hey, dass sie das geil finden und
Carbon Conflict,
aber beide Nummern. Ich habe ja Luftschloss geschrieben, also die erste Nummer, die ich geschrieben habe und da können wir auch nochmal Folgen zu machen zu den Songs, so wenn du Bock hast. Und Carver Cornflakes, wo es eigentlich nur darum geht, dass man auf dem Sofa chillt und eine geile Zeit hat mit Süßigkeiten. Aber irgendwie scheint es ja Leute, also es scheint es ja Leute zu geben, die das halt irgendwie fühlen, die es geil finden. Und je mehr das sind, desto mehr, glaube ich, desto mehr Energie baut so ein Song auf und desto mehr macht es nachher auch Bock, das live zu machen, weil du einfach, stell dir einfach, also einfach nur vorstellen, dass 15.000 Leute so einen Song singen. Und was das mit dir macht, so, und dann ist das Nebenprodukt halt, dass du davon nehmen kannst einfach. Aber deswegen versuche ich eher das Ziel darauf zu setzen, zu sagen, ich mache einfach die geilsten Songs, die ich machen kann und konzentriere mich nicht so viel aufs andere.
Mhm.
Und versuche mehr, also natürlich auch mehr Leute daran teilhaben zu lassen, weil es offensichtlich ja Menschen gibt, die das interessiert, wie sowas entsteht und wie man auf Songs gekommen ist und was man so macht neben dem ganzen Songkram. So.
Und was ist jetzt der Plan für dieses Jahr noch? Also soll was noch erscheinen, sozusagen singlemäßig, ja. Oder also dass man auf was wir viel gerade gefragt werden, dadurch, dass wir jetzt ja langsam angefangen haben, diese Akustikversion mal hochzuladen oder so, fragen ja viele Leute auch, kann man was bei Spotify von dir hören? Und momentan muss man halt darauf verweisen, hör dir die alten Sachen meiner Band an, sozusagen.
Das ist richtig.
Die sind noch da.
Das ist blöd.
Aber kommt dieses Jahr noch was auf Spotify, sozusagen?
Also mal, ich mache mich da mal schon selbst genug für fertig, dass ich noch nichts released habe. Das hat ein paar Gründe. Zum einen wollte ich eigentlich, nachdem wir mit der Band quasi aufgehört hatten, relativ schnell auch irgendwie, also ich hatte schon Bock, Musik zu releasen und habe dann aber erstens mich nicht dann, also so blöd das jetzt klingt, aber mich nicht danach gefühlt. Ich hatte einfach kein Bock, was zu releasen, weil das, also ja, keine Ahnung, ich musste da auch erstmal irgendwie Abstand zu gewinnen. Und zweitens habe ich, wie gesagt, festgestellt, dass ich weiß, wie ich klinge. So, und das ist erstmal ernüchternd. Das heißt, man geht auf die Suche und dann habe ich erstmal gesucht oder suche immer noch so, und das wird auch so weitergehen, bis ich dann quasi überhaupt erstmal mit Produzenten sprechen konnte, dass ich sagen konnte, yo, ich stell mir sowas vor. So, und das war erstmal ein mega langer Prozess. Und der ist ja aber auch noch gar nicht lange her. Ich meine, wir haben uns Ende Januar getrennt, so ist es jetzt ein halbes Jahr, ja. So nicht mal. Und mit Fuck Marvin haben wir bestimmt 4 Jahre gebraucht, um annähernd einen Sound zu finden. Vielleicht eher 5 sogar. Vielleicht haben wir mit der letzten Platte erst den Fuck Marvin Sound gefunden.
Ja.
Und so ist es jetzt auch so. Ich plane nicht, dass das 4 Jahre dauert, sondern eher noch maximal 1-2 Monate. Aber na klar, dann werde ich was releasen. Auf jeden Fall. So, es gibt mindestens Songmaterial für eine EP. Aber es gibt eher Songmaterial für diverse Alben, rein theoretisch. Also es gibt genug Songs so. Aber am Ende des Tages musst du halt picken und sagen, ey, der und der und der und der. Und dann ist es ja jetzt auch so, dass ich gerade alles selber finanziere. Es geht alles aus meiner Tasche, aus meinem ganzen zahlreich verdienten Geld. Aber ich sehe halt zu, dass ich die Kohle selber irgendwie auf den Tisch kriege, fertig. Und
weil man gerade halt nichts gegenbuchen kann, weil man nicht auftreten darf.
Erstmal kann ich sowieso nicht auftreten, solange ich keine Releases habe. Ja. So, das heißt, erstmal Songs releasen, das ist der erste Step, das wird kommen. Und ich muss mich ja übrigens auch erstmal mit der neuen Identität rumquälen. Ich muss ja erstmal einen neuen Namen etablieren oder
haben
einen
wir das gerade schon gesagt?
Hatten wir noch nicht erklärt, machen wir danach. und nachdem das da war, ging dann quasi dieses Songwriting los oder diesen Sound finden vor allen Dingen. Und jetzt gerade quatscht man halt mit Producern und guckt, ob man irgendwie zusammenkommt. Und zum Glück kenne ich halt Leute, die irgendwie anscheinend erstens mich mögen, zweitens das mögen, was ich mache und der Meinung sind, dass das was auch ist, was sich über längere Zeit lohnen könnte. So. Also für die, weil die müssen natürlich auch gucken, so jetzt gerade in der Corona-Zeit, was mache ich nicht? Wo stecke ich meine Energie rein, weil ich muss meine Familie ernähren.
Ja.
Und da sind zum Glück Leute da, die Gott sei Dank an das glauben, was ich mache. So. Und die mir dann entgegenkommen. Nichtsdestotrotz kannst du nicht für umsonst arbeiten. So. Und das kostet halt was und das verdiene ich und investiere das dann wieder dafür. Und dann, wenn man das alles hat und Musikvideos gedreht hat und etc. pp., dann werde ich auch wieder auf Festivals spielen. Und da freue ich mich am meisten drauf, ehrlich gesagt.
Ich mich auch.
Ich weiß.
Ja, dann hau jetzt nochmal raus, warum du jetzt Yokai heißt. Das musst du jetzt nochmal erklären.
Ja, also genau, weil auch irgendwie immer Leute gefragt haben. So, das ist so geil, weil so ein paar Leute, die auch schon Fuck Marvin so länger gefolgt sind, haben halt so geschrieben, ich weiß genau, warum du so heißt. Und das fand ich halt schon cool, weil es so ein bisschen Insider ist. Also, ich versuche nicht so weit auszuholen. Ich hab ja Geschichte studiert ursprünglich mal und habe mich im Geschichtsstudium schon parallel immer mal irgendwie so für japanische Geschichte interessiert und bin auf so freakige Wesen gestoßen, nämlich Yokais. Und das heißt, wenn man es wörtlich übersetzen wollen würde, wäre die Entsprechung Fabelwesen. Und hab's dann irgendwie ganz lange aus den Augen verloren, beziehungsweise mich auch nicht ewig weitergehend damit beschäftigt. Und irgendwann ging es dann so um Songtitelfindung für meine alte Band. Und da habe ich dann einen Song geschrieben, der heißt Fabelwesen, wo es im Prinzip darum geht, dass wenn du anders aussiehst oder eine irgendwie eine weirde Einstellung zum Leben hast. Also ich, du kannst ja mal aufzählen. Entweder du entsprichst halt nicht der Norm heterosexuell männlich weiß, dann bist du mit Diskriminierung konfrontiert. Wenn du Ansichten hast, wie zum Beispiel, dass du keine Ahnung, du bist jetzt willst Polyamor leben, so, dann wirst du von der Gesellschaft auch eher als weird aufgefasst oder von vielen Menschen so. Und ich fand es irgendwie cool, diesen Menschen den Titel Fabelwesen zu geben, weil Fabelwesen, wenn man sich die so anguckt, dann sehen die eigentlich alle verdammt cool aus. Also weißt du, die sind irgendwie interessant und spannend und aufregend so.
Machen die Welt bunt.
Und von denen kann man vielleicht was lernen so. Genau, die machen die Welt bunt. Und Fabelwesen wurden aber früher dazu benutzt, also Geschichten über Fabelwesen wurden sich erzählt und da waren das immer so, es waren immer so Horror-Stories. Und das fand ich so bezeichnend, weil genau das ist das, was in der Welt auch passiert. Wenn du anders bist, dann gibt es Menschen da draußen, die irgendwelche Horror-Stories über dich verbreiten. Und eigentlich sind das Leute, die nur Angst vor dir haben, weil du irgendwie, ich spekuliere jetzt, aber vielleicht ein offeneres, freieres Leben führst als sie. Mhm. Und deswegen wollte ich diesen Song, also so eine Kampfansage an die ganzen Leute da draußen, die gegen eine bunte Welt sind, schreiben. Und der hieß Fabelwesen so. Und jetzt ging es um die neue Namensfindung und ich fand immer, dieses Thema war immer so mein Thema in der Bandzeit auch.
Ja.
Weil ich halt einfach viele Freunde habe, die so krass unter dieser Diskriminierung oder unter diesen Themen, die jetzt gerade aktuell sind wie nie, nicht? Also siehe USNA oder siehe Good Old Germany, Thema Rassismus. Also die Themen sind jetzt aktuell wie nie und bevor das alles so jetzt so krass Thema war, habe ich immer schon Menschen gesehen und war immer Menschen sehr verbunden, die darunter gelitten haben. Und ich war nie der Dude, der darunter gelitten hat, aber ich war, glaube ich, immer der viel da war und das auch versucht hat aufzufangen. Mhm. Und deswegen war mir eigentlich klar, dass der Name entweder Fabelwesen sein muss oder, und so kam ich dann letztendlich darauf, Yokai, weil es cooler klingt, weil ich ein Faible für Japan habe, weil ich Sushi liebe und
also natürlich ein Argument,
weil es Fabelwesen bedeutet, ohne das sperrige Wort Fabelwesen zu sein.
Ja. Ich war ja auch so ein bisschen bei der Namensfindung quasi beteiligt, sage ich jetzt mal nicht, aber so auf dem Stand. Also du hast ja genau zwischen diesen beiden Begriffen noch immer geschwankt. Und dann hast du, ich erinnere mich noch mehr mal ein Bild, quasi ein Buch gezeigt von Yokai sozusagen.
Ja.
Und da war
noch hier.
Vorne im Einband stand quasi der Untertitel Monsters, Ghosts and Outsiders.
Ja.
Und als du das gelesen haben oder als du mir das gezeigt hast, war ich halt voll geflasht davon, weil genau diese drei Begriffe das jetzt voll auf den Punkt bringt. Also Monsters, halt Leute, die komisch aussehen und irgendwie verstoßen werden dadurch. Ja. Ghosts, Menschen, die gar nicht gesehen werden. Davon gibt es auch unfassbar viele Menschen, die irgendwie zwar physisch da sind, aber von Menschen einfach nicht wahrgenommen werden.
Voll.
Hat irgendwie wahrscheinlich auch jeder in der Klasse früher in der Schule jemanden gehabt, wenn man mal irgendwie zu Hause im Kopf die Klasse durchgegangen ist. Das war immer die Person, die einem nicht eingefallen ist sozusagen. Und Outsiders halt so eine Mischung daraus. Also Menschen, die halt am Rande von was auch immer, von der Gesellschaft gedrängt werden, eben weil sie ein Yokai, ein Fabelwesen, weil sie den Stempel quasi aufgedrückt bekommen. Von daher, das haben wir jetzt ja quasi auch so ein bisschen als Untertitel von Yokai benutzt. Steht jetzt im Instagram-Account sozusagen gerade drin.
Ja.
Weil ich es irgendwie cool finde, weil es irgendwie so viel aussagt, diese drei Begriffe irgendwie.
Voll. Ey, und ohne Scheiß, ich habe halt die Überzeugung, dass jeder von uns halt eben so ein, es klingt negativ, leider ist das Wort negativ besetzt, aber ich würde es positiv verwenden. Also jeder von uns hat so einen Freak in sich.
Mhm.
So, und jeder von uns hat irgendwie Eigenarten, die er sie nur zeigt, wenn keiner guckt, oder Gedanken, die man nicht teilt, ja, weil man Angst hat, dass man dann dafür abgelehnt wird. Und ich glaube voll fest daran, dass wenn wir offen darüber reden könnten, und da ohne Scheiß, das ist jetzt eine sehr also ich weiß gar nicht, wie kontrovers ich hier jetzt werden sollte, aber ich glaube, dass das auch ein Nazi sowas hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass da irgendwo so ein Kern ist, wenn er das mal angegangen hätte und das mal angeguckt hätte und vielleicht Menschen gefunden hätten, die ihm gesagt hätten oder ihr, na, das ist schon in Ordnung. Lass uns das mal jetzt irgendwie angucken und lass uns da mal drüber reden und vielleicht kommst du mal und ich nehme dich mal in den Arm, dass das dann nicht irgendwie so ausgeartet wäre in Hass und Gewalt so. Mhm. Und ich keine Ahnung, Mann, ich bin auch so ein Dude, ich würde auch immer versuchen, mit denen zu reden so. Und irgendwie zu gucken, ey, kannst du nicht aufhören damit? Aber da bin ich halt auch naiv so, ne? Es gibt, ich so, keine Ahnung, wenn jemand jetzt gewalttätig ist und Leuten schadet, so, dann ist es halt ein Pisser, so, und nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass irgendwas ihnen schlecht gemacht hat und dass irgendwas passiert ist, irgendein Trauma, irgendwas Schlimmes passiert ist, wo der die falschen Schlüsse für sich rausgezogen hat und dass auch diese Person eigentlich, ne, im übertragenen Sinne so ein Fabelwesen sein könnte, mhm, wenn es denn das akzeptieren würde.
Ja.
Es ist genauso wie Leute, die Personen, die irgendwie homophob sind oder so. Ich kann mir das nur so erklären, dass da irgendwie verdrängt irgendwas ist und dass die vielleicht selbst ähnliche Gefühle haben oder hatten und dann aber draufhauen müssen und dann alles um sich rum. Also ist jetzt super küchenpsychologisch, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe ja keinen Plan von Psychologie, aber so stelle ich mir das vor. So, ich meine, wir neigen ja auch dazu, Sachen an Leuten nicht zu mögen, die wir negativ bei uns selbst sehen, feststellen, ja, wie auch immer. Und jetzt wird so ein Psycho-Ding. Das war gar nicht der Plan.
Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Mit dem Namen.
Aber das ist gut, weil wir sind wieder, früher sind wir richtig oft in solche Themen abgedriftet. Ja. Von daher sind wir wieder.
Wir sind wieder zurück.
Wir sind wieder im Vibe.
Ist das das Ende?
Mega.
Wir sind wieder zurück.
Wir sind wieder zurück. Das ist ein richtig guter Schlusssatz.
In dem Sinne, Leute, man weiß immer gar nicht, wir haben jetzt neuerdings auch so eine Kamera hier stehen. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Ob man, wir gucken jetzt uns an und wir sind auch noch nicht final zufrieden mit dem, wie es aussieht. Aber wir haben eine Basilikumpflanze und so ein anderes Nachtschattengewächs auf dem Tisch stehen. Hoffentlich ist es ein Nachtschattengewächs. Egal.
Niemand bemerkt.
Scheiß auf. Von daher würde man jetzt in die Kamera gucken und sagen, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. wir freuen uns, dass Leute, die früher zugehört haben, vielleicht jetzt wieder zuhören. Und wir begrüßen alle, die
ja, Mann, voll schön,
die jetzt vielleicht neu dazukommen. Und schreibt uns. Wir sind sehr kommunikative Typen. Und genau, freuen uns auf alle Folgen, die da noch kommen mögen.
Wir sagen nicht, wann wir wiederkommen. Aus den Fehlern haben wir gelernt. Aber, ja, es wird nicht anderthalb Jahre dauern. Das versprechen
wir. Wir versprechen, dass wir nicht in einem Jahr erst wieder eine neue Folge bringen. In dem Sinne, bis bald.
Macht's gut.